Wieso soll ich jetzt Yoga mit Welpen buchen und soll ich meinen Brüsten Namen geben? Also
Genau,
aus all diesen
und welches
Bereichen.
Kleid ziehe ich an, wenn ich stille und nächste Woche zur Hochzeit muss? Am besten sollte
Okay.
ich dann noch einen Link schicken. Nee, das ist gar nicht mein persönliches Problem, das ist ein strukturelles Problem. Das liegt daran, dass Politik von Männern für Männer gemacht wird und nicht für care-arbeitende Leute. Also an alle, die dieses Buch jetzt noch lesen, das stimmt nicht mehr. Ich finde Robert Habeck nicht mehr hot.
Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer.
Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Book Deluxe und unser Gast heute ist Mareike Kaiser. Schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
So, du bist weder Life-Coachin noch Therapeutin und keine Expertin. Es gibt andere Autorinnen wie Julia Becker, die sagen, hey, das ist nur eine Frau, die sich irgendwie so ein bisschen durchs Leben wurschtelt. Aber du hast daraus jetzt uns ein neues Buch mitgebracht, das da heißt, ich weiß es doch auch nicht. Dabei bist du ja eigentlich jemand, die sonst ganz gut so ein Spotlight legt auf die Höhen und Tiefen des Alltags, die ganze Zartheit und Zerbrechlichkeit, die das Leben auch mit sich bringt. Da habe ich jetzt aber gedacht, du bist diejenige, die weiß, wie man das Leben rockt.
Ja, auf eine Art schon. Also sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht sitzen. Also so ein Buch zum Beispiel zu schreiben, das muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. Und damit meine ich nicht unbedingt nur das Talent zu haben, vielleicht zum Schreiben, sondern sich auch die Zeit irgendwie einzuräumen, einen Verlag zu finden, der sagt, hey, die Person finde ich cool und das Thema finden wir cool, also machen wir das jetzt. Also so ein paar Sachen kriege ich schon auf die Reihe, ja.
Ist es ein Ratgeber?
Ich
Oder
sag,
eben keiner?
Ich sag gern, dass es ein Anti-Ratgeber ist, weil ich schon, also wenn das jetzt Buchhandlungen irgendwo in so eine Ratgeber-Ecke stellen, finde ich es total in Ordnung.
Ja.
Aber ich finde, es kann auch in ganz vielen anderen Ecken stehen. Und für mich gibt's Unterschiede zu herkömmlichen Ratgebern. Und damit will ich die gar nicht irgendwie schlecht machen, weil ich glaube, viele Kritik an herkömmlichen Ratgebern ist misogyn, also frauenfeindlich, weil die Ratgeberliteratur schon auch eher so ein Frauengenre ist. Das heißt, das ist mir total wichtig. Ich will die anderen Ratgeber nicht schlecht machen. Ich glaube nur, dass viele Ratgeber sowohl als Bücher als auch so diese sogenannten TikTok-Life-Coaches oder so, dass die
Was meinst du mit schlecht machen? Klein machen?
Genau, kritisieren.
Nicht.
Genau, also ich möchte mich davon abgrenzen, aber nicht sagen, dass es irgendwie schlechter oder besser ist. Ich glaube, bei meinem Buch ist nur der Unterschied eben zu diesen Ratgebern oder zu den Life-Coaches, dass die so politische Machtverhältnisse nicht im Kopf haben. Also wenn dir auf TikTok jemand sagt, du musst nur die und die Sportübungen machen und dein Geld so und so anlegen und mit deiner Beziehung so und so umgehen und dann hast du das glückliche Leben und alles ist easy peasy, dann stimmt das einfach nur für wenige Leute und nicht für alle. Und ich finde, das erhöht dann nochmal den Druck, weil du ja das Gefühl hast, okay, diese Person da, die schafft es aber ich schaffe es nicht. Also muss es ja an mir liegen. Und ich habe versucht, in dem Buch schon so zu erzählen, wie ich irgendwie mein Leben lebe und vielleicht auch ein paar Tipps oder Tricks da drin zu haben, aber eben immer mit so einem politischen Blick auch darauf. Also in welchen Verhältnissen leben eigentlich Personen, für wen ist was möglich und für wen nicht?
Du hast einen politischen Blick aufs Leben und trotzdem hast du ja auch Themen hier drin, die auf den ersten Blick nicht politisch sind. Ist trotzdem alles, was den Alltag dann eben auch bestimmt, dann doch politisch? Also du bist ja schreibend eine öffentliche Person. Du bist jetzt nicht gesichtsbekannt in dem Sinne. So hast du es vorhin im Vorgespräch so ein bisschen so genannt.
Ich werde nicht so oft fotografiert.
Du wirst ja. Willst du nochmal drüber reden?
Ja, können wir gerne, genau. Also ich bin ja gerade mit dem Buch unterwegs für die Leute, die jetzt unser Vorgespräch noch nicht gehört haben und mache auch ein paar Lesungen und hatte das Glück, mit Ralf Kaspers eine Lesung zu
Bissen
machen.
Macht ab.
In Köln, was super war. Und am Ende gab es dann eben so Signaturschlangen. Und ich habe dann gemerkt, dass alle Leute Fotos mit ihm haben wollten. Und mit mir wollen nach Lesungen die Menschen nicht so oft Fotos. Und dann dachte ich so kurz, okay, was stimmt mit mir nicht? Und dann dachte ich aber, ah ja, na klar, der ist halt im Fernsehen, so wie du zum Beispiel. Leute erkennen die Person auf der Straße, mich auch manchmal, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Und nach dieser kurzen Irritation dachte ich dann auch wirklich, boah, zum Glück.
Ja, es hat, wir haben eben auch drüber gesprochen, dann doch auch Vorteile, wenn man es eben nicht ist. Und noch wichtiger ist ja, dass das Buch letztendlich auch erworben wird. Man hat das Foto mit Ralf, aber hat dann dein Buch.
Genau.
Aber auch wenn du eben nicht gesichtsbekannt bist, kommen trotzdem Menschen mit Fragen auf dich zu. Wer sind denn eigentlich diese Menschen? Denn diese Leute, die ja so Alltagsfragen an dich richten, die einen politischen Blickwinkel haben können, aber nicht müssen, wollen ja eine Antwort von dir. Mhm. Wer ist das? Das war so ein bisschen der Anlass, auch zu sagen, ich setze mich hin und schreibe mal drüber.
Total, genau. Also das Buch ist auf Instagram entstanden. Mhm. Und vielleicht kennst du das auch, ganz viele Leute, vor allem die mit großer Reichweite, machen manchmal so Instagram-Stories.
Große Reichweite kenne ich nicht.
Wo sie so sagen, so, keine Ahnung, ich fahre jetzt 6 Stunden mit dem Zug, stellt mir alle Fragen, die ihr mir stellen möchtet.
Das wundere ich mich immer. Warum würde ich das im Zug machen? Da habe ich noch so eine Schamgrenze, dass ich das nicht mache.
Ich glaube, manchmal fahren die Leute gar nicht mit dem Zug, sondern sagen das einfach nur, um diese Instagram-Stories zu machen und so ein bisschen Reactions und so zu sammeln. Naja, ich bin jedenfalls irgendwann mal mit dem Zug gefahren und dachte so, oh, das mache ich jetzt auch mal. Und habe dann geschrieben, irgendwie fragt mich alles, was ihr mich fragen wollt. Und dann kamen so viele Fragen, also wirklich auch so aus so ganz unterschiedlichsten Bereichen und teilweise aber auch so sehr privat und persönlich, wo ich dann so dachte, warum fragst du mich das? Wir kennen uns ja gar nicht. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass man mit einer Reichweite, mit Social Media Accounts, mit, das ist ja jetzt nicht mein erstes Buch, sondern ich habe schon mehrere geschrieben, man wird automatisch zur Projektionsfläche. Und es sieht dann so aus, als würde man das Leben im Griff haben. Und ich habe das nicht immer. Und habe dann aber gedacht so, ach, da mache ich mir jetzt mal einen Spaß draus und beantworte.
Also das, was dich irritiert, das sehen ja andere gar nicht, sondern trauen dir die Antworten dazu. Und du sagst, es ist aus unterschiedlichen Bereichen, willst du mal einige nennen? Also ist es, warum hat meine 20-jährige Schwester einen 40-jährigen Mann? Warum könnte ich dich fragen, kommt meine Trauer immer wieder und geht nicht einfach weg? Wieso soll ich jetzt Yoga mit Welpen buchen und soll ich meinen Brüsten Namen geben? Also aus all diesen
Bereichen. Und welches Kleid ziehe ich an, wenn ich stille und nächste Woche zur Hochzeit muss? Am besten sollte ich dann noch einen Link schicken. Ja, und ich habe mir dann da so einen Spaß draus gemacht und habe dann geantwortet. Aber also eben schon so ein bisschen so wie so ein Life-Coach, aber feministisch und antikapitalistisch. Und es hat mir total viel Spaß gemacht und den Leuten auch. Ich hab tatsächlich noch nie so viele Reaktionen auf so eine Instagram-Story bekommen, wie auf diese Fragerunde. Und selten hat mir sowas so viel Spaß
gemacht. Was hat sich denn verändert? Weil dein Blick auf die Welt, ein feministischer Blick, ist ja etwas, was dich sonst auch durchs Leben trägt. Was hat dich daran erstaunt? Die hohe Zahl dann letztendlich derer, die dir dabei zugeschaut haben?
Das Bedürfnis, glaube ich. Also dieses große Bedürfnis, irgendeine fremde Person im Internet so persönliche Fragen zu fragen und ja offensichtlich auch so ein Hilfebedürfnis und aber auch so eine Einsamkeit von vielen Leuten. Wobei das ja auch so ein bisschen, ich finde, es geht schon so in Richtung Therapie, weil da ist es am Ende ja auch so, wir gehen zu einer total fremden Person, erzählen der ganz persönliche, intime Sachen und erwarten uns irgendwie
da Hilfe, könnte man noch sagen, die hat vielleicht noch eine Expertise und diese Ausbildung absolviert. Aber eigentlich macht man dann ja ein bisschen das, was du bei anderen, wenn du schaust auf Insta, dann ja nicht so gerne wahrnimmst und magst. Also du hast ja genau das Gleiche gemacht, was alle anderen auch machen.
Wie meinst du das?
Naja, ich meine, du hast dann ja auch, du hast gesagt, okay, ich schalte mich jetzt live, stellt mir die Fragen und ich antworte dir.
Ach so, nee, nicht live, einfach nur so schriftlich. Ah, okay. Also, weißt du, das sind dann so Fragen, die dann so gestellt werden. Nee, live, also doch, ja, ich wäre wahrscheinlich schlagfertig genug für so ein Live.
Das denke ich auch. Ich hab jetzt gedacht, du hättest das gleich.
Nee, ich bin da aber auch gar nicht so, ich bin auch gar nicht so gerne in so einer, also ich habe kein Problem mit Kameras und Bühnen, aber auf Instagram bin ich jetzt nicht so eine Person, die so sagt, so, hallo, ich bin hier, stellt mir die Fragen.
Ja.
Ich glaube, so einen Moment drüber nachzudenken, über eine Antwort auf eine Frage, das finde ich schon ganz gut. Und ich würde dir schon widersprechen. Ich glaube, das, was ich da mache, sehe ich so sonst nicht so oft, weil zum Beispiel ist eine Frage gewesen, die auch tatsächlich in dieser ersten Fragerunde gekommen ist, aus der dann das Buch irgendwann mal entstanden ist, war, wo finde ich eigentlich gute Männer? Und meine Antwort war,
wichtige Frage,
im Badezimmer, sie putzen gerade das Klo. Und ich glaube, das ist schon jetzt nicht unbedingt so eine herkömmliche Antwort, die man bekommt, wenn man eine Person fragt, wo finde ich jetzt eigentlich die richtigen Männer?
Das heißt, die Expertise, die du dann mitbringst, auch dieses Buch zu schreiben oder dich in diese Situation mit den Fragen zu begeben, wo du ja die Schreibenden überrascht hast, aber auch vielleicht dich ein bisschen überrascht hast und auch überrascht wurdest, ist dann die Grundlage gewesen zu sagen, das wird das Buch.
Ich habe dann auch tatsächlich auf Instagram dann nach dieser Fragerunde auch nochmal gefragt, welche Fragen habt ihr noch? Und ich würde sagen, so 60% der Fragen von meinen FollowerInnen sind dann auch im Buch gelandet. Und dann habe ich mir natürlich noch ein paar ausgedacht, habe FreundInnen gefragt, bei denen ich weiß, die können genauso gut nervige Fragen stellen wie ich. Und der Verlag hat auch noch ein paar lustige Fragen gesammelt. Zum Beispiel meine Lieblingsfrage, wenn ich dir die verraten darf. Weil ich immer so denke, wie kommt man auf diese Frage?
Ist
darf ich in der Geisterbahn eine Taschenlampe benutzen, um das Lichtverhältnis zu ändern? Ich meine, wie kommt man auf so eine Frage? Aber super.
Die ist super.
Ja.
Und trotzdem bleibt ja im Titel auch diese Ratlosigkeit. Wann taucht die denn auf bei dir?
Och,
oder merkst du das eher bei denen, die dich fragen?
Eigentlich, nö, ich würde sagen, die Ratlosigkeit ist da bei auf allen Seiten.
Mhm.
Und ich zitiere Hannah Arendt in dem ersten Kapitel, was so ein bisschen so ein Vorwort ist, die gesagt hat, wir sollten die Ratlosigkeit zu unserer gemeinsamen Sache machen.
Mhm.
Darin habe ich mich total gut wiedergefunden, weil ich finde so, das Erwachsenenleben besteht doch ziemlich viel daraus, dass wir uns so ein Schauspiel vorspielen, dass wir irgendwie so tun, ja, als würde das alles schon irgendwie klappen und als wüssten wir, wo es lang geht. Und ich persönlich finde es total entlastend, wenn mir eine Person, die ich im besten Fall auch noch sympathisch finde, weil sonst ist mir ja relativ egal, was die denkt. Aber wenn so eine Person, die ich irgendwie gut finde auf eine Art, wenn die mir sagt, du, an der und der Stelle in meinem Leben wusste ich auch nicht weiter.
Mhm.
Oder auch jetzt gerade, ich weiß es nicht, was die richtige Entscheidung ist oder das.
Aber diese Ratlosigkeit transparent zu machen, ist ja eigentlich eher die Ausnahme, ne? Also
genau.
Wir sind ja schon sehr geübt da drin, die Masken zu tragen und
ja,
so zu tun, als wüssten wir, wie es geht.
Ja. Und, wenn man
dran klopft und dann dran kratzt, was passiert denn dann?
Total viel Dankbarkeit von anderen Menschen. Das erlebe ich immer wieder.
Mhm.
Also immer, wenn ich über Verletzlichkeiten, Unsicherheiten, Tabuthemen spreche, erlebe ich von Leserinnen oder Zuhörerinnen immer das Feedback, danke, dass du das mal gesagt hast. Ich dachte, ich wäre damit alleine. Und da fängt es dann auch wieder an, politisch zu sein, weil wir bei ganz vielen Unsicherheiten, die wir so durchs Leben schleppen, immer so ganz oft das Gefühl haben, oh scheiße, das liegt jetzt an mir.
Das
passiert nur mir. Mhm. Genau. Oder das habe ich falsch gemacht. Oder warum kriege ich das nicht hin?
Und das ist unabhängig von den Lebensphasen. Also das teilen wir und denken, das haben wir alle im Teenageralter gehabt, aber das trägt sich ja auch fort.
Ja.
Es geht nicht weg, lass dir das schon mal sagen.
Ich weiß. Und sobald eine Person dann aber sich öffnet und sagt, ich habe das auch, kommen halt ganz viele, die sagen, oh mein Gott, du hast es auch.
Mhm.
Und dadurch wird ja oft eine Struktur sichtbar. Also ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an Care-Arbeit und ne, diese ganze Unvereinbarkeit und wie kriegt man das hin, sich um Kinder zu kümmern, um sich selbst zu kümmern, um die Erwerbsarbeit zu kümmern und dabei irgendwie nicht unterzugehen. Oder denken wir ja immer so, das ist unser persönliches Problem. Aber sobald wir anfangen, uns auszutauschen mit anderen Leuten, merken wir, nee, das ist gar nicht mein persönliches Problem. Das ist ein strukturelles Problem. Das liegt daran, dass Politik von Männern für Männer gemacht wird und nicht für care-arbeitende Leute.
Und durch das Sichtbarmachen können wir ansetzen und können versuchen, Veränderungen einzuleiten.
Absolut, ja.
Und zu erkennen, man ist dann tatsächlich nicht alleine, sondern es gibt dann doch ein größeres Wir in der jeweiligen Situation. Und dennoch möchte ich dich mal, das machst du ja auch als Journalistin sonst, Fragen zu stellen. Geht es um die Frage? Geht es um die Antworten? Also ich arbeite mich ja jetzt nun auch schon seit einigen Jahrzehnten fragend durch dieses Leben. Mich fasziniert, wie schaffen wir dieses eine Leben, was wir alle haben, diese Achterbahnfahrt des Lebens? Wie gehen wir damit um, wenn es Lebensbrüche gibt, wenn es Kratzer gibt, wenn es Wunden gibt, aber auch eben Momente, die wir feiern? Was reizt dich an den Fragen?
Ich glaube, Fragen, also erstmal war ja so ein Teil deiner Frage, was ist irgendwie vielleicht auch wichtiger, die Frage oder die Antwort?
Mhm.
Ich würde auf jeden Fall immer sagen, die Frage. Ich liebe Fragen, deswegen bin ich Journalistin geworden, du wahrscheinlich auch. Und manchmal ist die Frage ja schon oder steckt in der Frage manchmal schon die Antwort oder auch im über die Frage nachdenken.
Mhm.
Es gibt ja zum Beispiel auch eine Frage im Buch, die ich nicht beantworte, weil ich sage, das weiß ich wirklich nicht. Also da geht es darum, wie man geduldig wird, weil ich weiß es wirklich nicht.
Mhm.
Falls du es weißt oder eine Zuhörerin, bitte schreibt mir.
Ja. Schreibt uns beiden, das wäre gut.
Ja, und ich finde auch immer bei den Antworten, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn es ein Buch ist, weil wenn man jetzt so sich so ein Buch kauft und es liest, dann denkt man natürlich als Leserin, ach krass, ja, so findet die das. Und das stimmt natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe. Aber wir verändern uns ja als Menschen. Das finde ich auch total wichtig. Und das erlebe ich als Autorin immer wieder, dass wenn ich dann zum Beispiel mit den Büchern auf Lesereise bin, dann denke ich an manchen Stellen schon, ja, jetzt sind irgendwie ein paar Monate vergangen. So ein bisschen anders sehe ich das jetzt auch. Und dafür auch so offen zu bleiben und das zu thematisieren, finde ich auch total wichtig, wie sich Antworten ändern.
Mhm.
Ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel geben aus dem Buch. Ich habe über die Bewertung von Körpern von PolitikerInnen geschrieben und dass es da natürlich eine große Diskrepanz gibt zwischen weiblich gelesenen Körpern und männlich gelesenen Körpern und habe dann irgendwie, dachte ich so, ja, dann spreche ich jetzt mal über so einen Politiker und wie ich den so finde und habe halt reingeschrieben, dass ich Robert Habeck hot finde. Mhm. Das war aber vor der Bundestagswahl, als ich das geschrieben habe. Und dann hat er am Wahlabend so blöde Sachen gesagt, dass ich den überhaupt nicht mehr hot finden kann. Also an alle, die dieses Buch jetzt noch lesen, das stimmt nicht mehr. Ich finde Robert Habeck nicht mehr hot. Also Antworten können sich auch verändern. Und ich glaube, dass das... So,
aber da bereit zu sein, das wäre doch, wenn man jetzt auf eine politische Ebene guckt, auch ganz gut zu sagen, da haben wir uns verrannt, da haben wir falsch gedacht, wir ändern das.
Ja.
Und dann auch alle anderen mitzunehmen. Ja. Ich finde Robert Habeck immer noch ganz hot.
Ist okay.
aber natürlich zögert man auch bei einigen Aussagen. Und trotzdem... ist das ja etwas, was du in dir trägst, diese Fragen zu stellen? Warst du schon immer auch ein fragendes Kind?
Ja, absolut, genau. Also damit leite ich ja auch so ein bisschen mein Buch ein, dass ich erzähle, dass ich meine Mutter wirklich gelöchert habe als Kind mit Fragen. Es ist so, also es gibt ja so immer so einzelne Geschichten, die man meistens von den Eltern erzählt bekommt, ne? Und daraus speist sich dann ja so die Erinnerung an die Kindheit. Und da ist so eine ganz prägende Geschichte meiner Mutter, wie wir irgendwie im Bus gefahren sind und ich halt einfach alles wissen wollte und da auch gerade angefangen habe zu lesen und dann jeden Buchstaben wissen wollte. Ich glaube, ich habe sehr viel gefragt, ja. Das war schon immer da.
Und jetzt freust du dich über die Fragen deiner Tochter?
Ja.
Also, und das geht auch weiter in die nächste Generation, in ihrer Freundinnen und der Freunde?
Absolut. Also ich habe glücklicherweise ein Kind, das genauso gerne redet wie ich. Also wir betteln uns da auch manchmal so, wer jetzt mehr Redezeit hat. Aber ich gebe sie ihr auch gerne, weil ich ihr auch gerne zuhöre. Ja, das geht auf jeden Fall weiter. Und ehrlich gesagt, auch meine Fragen werden nicht weniger im Lauf der Zeit. Ich finde, die verändern sich vielleicht nochmal und manche Fragen sind nicht mehr so wichtig wie vielleicht vor 20 Jahren noch, aber es gibt total viele Fragen. Und zum Beispiel
bleibt man fragend offen auch für das, was das Leben uns so bietet? Also wir sehen das ja häufig eben bei Kindern, die Fragen stellen und sich so neugierig das Leben dann tatsächlich auch erobern und dann eintauchen, damit auch verletzen, manchmal noch gar nicht wissen, wie weit sie auch mit so einer Frage gehen. Verlieren wir das eben auch in diesem Erwachsenensein? Weil du hast gesagt, wir tun so, als wenn wir das Leben im Griff haben. Mhm. Aber wir haben ja auch aufgehört zu hinterfragen, hat sie das Leben im Griff? Kriegt sie das eigentlich tatsächlich gerockt? Oder ob das an Politiker geht oder Privatpersonen?
Ja, total. Ich glaube, dass es auch so eine Typfrage ist. Mhm. Also ich begebe mich jetzt auf Glatteis, weil ich will damit jetzt nicht irgendwie Alter schlecht machen, aber ich probiere es trotzdem, das so zu sagen, wie ich es meine. Mir wird oft, wenn ich sage, wie alt ich bin, gesagt, ach krass, das hätte ich nicht gedacht, dass du schon so alt bist. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Äußerlichkeiten zu tun hat, sondern ich glaube, dass das was mit so einem Vibe zu tun hat. Wie interessiert ist man am Zeitgeist, an der Welt? Wie offen ist man? Und das hat für mich total viel mit Fragen zu tun. Mhm. Und eben nicht Antworten als Gesetz zu sehen, sondern auch offen zu sein dafür, dass sich Antworten ändern oder auch Fragen ändern.
Aber diese Flexibilität, die du ganz selbstverständlich für dich voraussetzt, die hat doch eigentlich kaum einer. Wenn du fragst, heißt es doch, du kannst auch einen Status quo verändern. Dann, wenn du fragst, bist du unbequem. Wenn du in der Teamsitzung den Mund aufmachst und sagst, Moment, stopp, können wir das hier nicht nochmal anders denken, erfordert sehr viel Mut.
Ja, deswegen arbeite ich nicht festangestellt. Weil das mit den Teamsitzungen war für alle Beteiligten schwierig.
Ja, natürlich.
Das kenne ich. Fragen sind FragenstellerInnen sind nicht die bequemsten Menschen und ich gehöre dazu. Und ich glaube, 80% aller JournalistInnen gehören dazu, oder? Deswegen machen wir diesen Job.
Aber dann auch ist auszuhalten, ein Gegenüber zu haben, was dir sagt, ich weiß es nicht. Also du klopfst ja an mit deiner Frage und willst eine Antwort, wenn wir jetzt auf deinen journalistischen Beruf natürlich schauen, aber du willst ja auch eine Antwort. Wir wollen ja gerne die Menschen, die in Position sind und als Beispiel Ricarda Lang hat es ja erst nach dem Ausstieg aus der ganz großen Verantwortung bei Markus Feldenkirchen offen sagen können, Entschuldigung, ich stand manchmal auch vor dem Mikrofon und musste etwas verkaufen, präsentieren, ich nenne es jetzt verkaufen, hinter dem ich nicht stand oder ich wusste es eben auch nicht.
Ja.
Also es
setzt
ja auch eine große Unsicherheit voraus, wenn wir denken, jetzt haben wir die in Position gewählt und die wissen es eigentlich auch nicht. Wäre es besser, das transparent zu machen, zu sagen, Leute, habe ich jetzt auch keine Ahnung, wie das gehen soll mit der Digitalisierung?
Ich glaube ja und nein. Also ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche, in denen das auf jeden Fall geht und gut ist, auch wenn Leute in so mächtigen Positionen sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Und ich glaube aber auch, also dahinter steckt ja noch mehr. Dahinter also ich würde jetzt, bin ich mal weiter die Fragestellerin, so. Mhm. Dahinter steckt ja die Frage, wollen wir denn die ganze Last zum Beispiel, die ganze Entscheidungslast auch eines zum Beispiel Landes wie Deutschland auf einer einzigen Person haben? Mhm. Also wollen wir so einen Bundeskanzler, der dann wirklich alles alleine entscheidet? Oder ist das nicht vielleicht viel besser, wenn sich Macht auch auf verschiedene Schultern verteilt? Mhm. Weil dann kann nämlich eine Person sagen, hier in diesem Bereich weiß ich jetzt nicht so richtig, aber die und die und die kennen sich ja gut damit aus.
Man könnte ja schon anfangen, zusammen. Ministerien mit kompetenten
Zum Beispiel, gerade auch wieder eine aktuelle Geschichte, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass es auch ganz viel über unsere Gesellschaft aussagt, also genau dieses Problem, dass wir dann ganz oft eine Person an der Spitze haben und die soll dann die Person sein, die alle Entscheidungen für uns trifft.
Hat ja
alles
auch was Erleichterndes, wenn ich sagen kann, mach du, ich habe dich, habe meine Pflicht getan, ich bin zur Wahl gegangen.
Absolut.
Und dann hinterher sind wir auch die, die dann leichter nörgeln. Wir könnten ja auch jemanden tragen in der Verantwortung oder wir könnten ja verzeihender sein, wenn jemand sagt. Und da war übrigens, ich weiß, du findest ihn nicht mehr hot, aber Robert Habeck jemand, der das auch mal,
total,
das war außergewöhnlich, transparent gemacht hat, dass er sagte, okay, da gehen wir hin. Ich weiß nicht, wie holprig der Weg wird, kann auch schwierig werden oder ich weiß es auch gerade nicht.
Ja, total.
Nun ist ja, Entschuldigung, ich habe mein Glas Wasser
auf dem Bauch. Gerne, auch dafür sind Bücher gut.
Ich weiß es doch auch nicht, hat sehr viel Lachmuskeltraining und sehr viel humorvolle Elemente drin. Und trotzdem wissen wir ja auch, dass auch dort Themen enthalten sind, die nicht immer nur lustig sind, wenn es um den Tod geht, wenn es um Krankheit geht, um minimale Teilhabe, um Altersarmut, um Femizide. Das sagst du ja auch nochmal. Welche Rolle spielt der Humor in deinem Leben, in deiner Arbeit?
Die allerwichtigste. Also ich glaube, das ist echt mein Resilienzfaktor, meine Lebensstrategie. Ohne Humor wäre ich nicht mehr da. So, also das ist, und das war auch schon immer so. Also ich komme aus einer relativ lustigen Familie.
Das ist toll.
Ja, total.
Also ich würde sagen, ich komme zum Beispiel aus einer sehr stillen Familie, aber zu sagen, ich komme aus einer lustigen Familie, finde ich schon mal gut.
Das ist eine große Ressource für mich, durchs Leben zu kommen. Und auch wenn ich jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so unbedingt dann jeden Humor aus meiner Herkunftsfamilie teile und irgendwie so mir meinen eigenen auch angeeignet habe, ist das immer für mich total wichtig gewesen. Also auch mit dem Wissen, dass es auch durchaus Momente gibt, ne? Also da kann man auch, es geht dann auch gar nicht so um Weglachen oder so, aber ich glaube,
in der Spannung lösen.
Ja, zum Beispiel. Oder auch einfach so zu wissen. Es erinnert mich an so ein Gedicht von Mascha Kalecko, das ich jetzt natürlich nicht so richtig zitieren kann, aber da heißt es doch sowas wie, in der tiefsten Nacht gibt's trotzdem den Mond und die Sterne. Und ich glaube, dass alle Leute, die schwere Zeiten im Leben durchgemacht haben, Krankheiten, Verlust von geliebten Menschen und so, dass Leute mit Lebenserfahrung auch wissen, es gibt nicht nur diese dunkle Nacht, sondern es gibt immer die Sterne und den Mond. Und für mich ist ein Teil davon Humor, der andere ist Musik.
Haben wir vorhin noch mal kurz drüber gesprochen, dass du bei der Buchpremiere, glaube ich, auch selber habt ihr Musik gemacht, du hast gesungen.
Ja, und das war für mich, wenn ich das kurz sagen darf.
Fehlt dir das ja, wenn dir das jetzt gerade fehlt, möchte ich dich nicht abhalten, wenn du was singen möchtest.
Nee, danke, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber für mich war das aus zwei Gründen total schön und wichtig und auch so ein Empowerment-Moment, weil ich im Buch ja auch erzähle, da geht es um die Frage, ob es eigentlich irgendwann für irgendwas zu spät ist. Und es wird ja so oft gesagt, nein, es ist nie zu spät, du kannst mit allem nochmal machen und wir werden jetzt immer älter und bleiben dabei schöner und fitter und alles ist möglich. Und ich erzähle dann die Geschichte, also die wahre Geschichte meines Lebens, dass ich immer Gesangsunterricht haben wollte und meine Eltern sich den aber nicht leisten konnten und auch nicht sich leisten konnten, mich irgendwo hin zu kutschieren, weil ich noch zwei ältere Brüder habe, wir auf einem Dorf gewohnt haben, wo fast nie ein Bus gefahren ist. Also konnte ich keinen Gesangsunterricht nehmen und ich habe mir den dann irgendwann mit Mitte 20 so selbst gegönnt und in der ungefähr dritten Gesangsunterrichtsstunde sagte dann die Gesangslehrerin zu mir, hey, schade, dass du jetzt erst da bist, du hättest echt eine Opernsängerin werden können.
Und ein anderes Leben.
Ja, und ganz abgesehen davon, dass ich jetzt nicht Opernsängerin gerne geworden wäre, sondern halt einfach normale Sängerin, fand ich das einfach irgendwie cool, auch bei der Premiere dann doch mich auf die Bühne zu stellen und zu singen. Und
Anna Netrebkova im Publikum.
Vielleicht. Und gleichzeitig, warte mal, jetzt habe ich gerade den Faden, weil ich, ach so, genau. Und der zweite Punkt ist, ich schreibe ja auch in dem Buch über die Frage, sollte ich eigentlich mit dem Alkoholtrinken aufhören und habe ja vor so fast, ich glaube ungefähr anderthalb Jahren damit aufgehört. Und am Nachmittag meiner Premiere ist mir aufgefallen, dass ich am Abend das erste Mal auf der Bühne stehen werde, ohne betrunken zu sein und singe. So mhm. heißt es, glaube ich, richtig.
Und singe. Und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert und es war auf jeden Fall schöner als mit Alkohol, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir über die Fragen und das Fragenstellen gesprochen. Und wenn man eine Frage stellt, oft sind es ja eben auch Alltagsfragen, die eine größere Dimension haben können, wie soll ich aufhören, mit dem Alkohol zu trinken? Aber du stellst auch die Frage, soll ich mir einen Pony schneiden oder soll ich weiterhin Kuhmilch trinken? Dazu gehört ja auch immer eine Entscheidung. Mhm. Und diese Entscheidungsfindung setzt ja voraus, wenn ich dir eine Frage stelle, dass du mir eine Antwort gibst. Ich habe es kurz mit dem Pony versucht, aber habe es dann wieder gelassen.
Ja.
Also, wie treffe ich eine gute Entscheidung?
Ja, also... Keine Ahnung.
Ist die Frage.
Bei mir ist es so, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Strategie dieses Buchs, dass ich dir jetzt nicht sage, so und so triffst du die richtige Entscheidung, mhm. sondern ich sag dir, ich probiere es so, guck doch mal, ob da irgendwas dran ist, was für dich mhm. auch stimmen könnte oder auch nicht oder mach's total anders. Bei mir funktioniert es ganz oft so, wenn ich Leute irgendwas frage, die sagen mir, so und so habe ich das gemacht und in dem Moment, wo die mir das erzählen, denke ich so, oh Gott, nee, so will ich das aber auf gar keinen Fall machen.
Also durch die Verneinung mhm. und durch die Ablehnung ja, weißt du, das, was du willst.
Durch das Gefühl, was dann mhm. da so, so dadurch entsteht. Und bei Entscheidungen ist es bei mir blöderweise, muss ich sagen, so, dass ich große Entscheidungen richtig gut treffen kann. Also mhm. soll ich mit einer Person zusammen sein oder mich trennen? Soll ich nicht mehr festangestellt arbeiten? Solche Sachen kann ich richtig gut und schnell entscheiden und auch immer gut auf mein Bauchgefühl hören. Aber gib mir mal eine Menükarte in einem Restaurant.
Oh Gott, bist du eine, die dann so lange...
Schlimm.
Und dann bestellen wir beide und du guckst noch auf meinen Teller und
hättest
am liebsten ja.
Also
wie war denn die Entscheidung mit Slinger hier bei den Illustrationen? War die schnell?
Das war so eine große, sehr schnelle Entscheidung, genau. Mhm. Also das Konzept stand und dann dachte ich, das wäre irgendwie total gut, das auch so zu machen, ja, wie es manchmal dann auch so auf Instagram ist. Ne? Mhm. Das funktioniert ja auch mit Bildern. Und ich mochte sowas schon immer total gerne, so Text mit Bildern kombinieren. Mhm. Und Slinger, die verfolge ich einfach schon total lange. Ich mag auch den Humor, der mhm. den viele Illustrationen haben.
Ja, ich gucke gerade, wo wir eine...
Ja, da ist
zum Beispiel wo die Männer das Klo putzen, ja. haben wir vorhin schon erwähnt. Wie finde ich einen guten Mann?
Meine Lieblingsillustration ist die von dem inneren Schweinehund.
Ja,
wo die Frage ist, was tut man mit dem inneren Schweinehund? Und ich sag, eigentlich sollte man ihn genau lieb haben. Und Slinger hat diesen Schweinehund so mhm. süß gezeichnet. Mhm. Und wir hatten auch schon vorher zusammen ein Buch gemacht. Also nicht nur wir beide, da waren noch andere beteiligt. Mhm. Und ich wusste einfach, wie toll sie illustriert.
Arbeitet. Genau. Also gute Entscheidung.
Ja, schnelle,
lass
gute.
Uns noch mal ein paar Fragen durchgehen. Wie freunde ich mich mit meinen Brüsten an? Ganz entscheidend. Was soll ich tun, wenn das Telefon klingelt? Wie komme ich von meinem Crush weg? Soll ich meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen? Und was ist ein guter Tod? Also es hat was Lachendes mhm. und dann fällst du gleichzeitig in diese Tiefe des Lebens und das wechselt permanent mhm. In deiner Arbeit. Das finde ich sehr spannend.
Ja. Wie das Leben, oder?
Ja,
also ich finde, für mich ist das Leben genauso hoch und runter und hoch und runter. Mhm. Und
nein, du wischst dir gerade noch die Tränen weg und dann kommt schon wieder die nächste Lachträne hinterher. Wir wollen jetzt nicht alles beantworten, aber vielleicht kannst du noch die Grünkohltheorie mit einsickern lassen in unser Gespräch.
Die politische Grünkohltheorie? Ja, da hat meine Tochter sich ein bisschen beschwert, weil als sie das Buch gelesen hat, meinte sie, so gut hat's nicht geschmeckt. Genau, ich mache so ein bisschen so ein Bildvergleich und sage, dass eben so die Politik einfach so zwischen den Zeilen in dem Buch steht, wie sie auch zwischen den Zeilen bei uns im Leben steht. Und wir haben mal ein Rezept ausprobiert, meine Tochter und ich, und da hieß es irgendwie, versteckter Grünkohl wäre da drin. Und es hat, also ich würde sagen, es hat okay geschmeckt. Meine Tochter würde sagen, es hat nicht so gut geschmeckt. Aber so die Politik ist quasi der Grünkohl.
Ja, ihr habt es, glaube ich, dann püriert.
Genau.
Damit es erstmal nicht sichtbar ist. Daher der versteckte mhm. Grünkohl. Und so schlucken wir auch manche Sachen und nehmen sie dann an. Ich habe immer noch mal zwischendurch gedacht, wir sitzen uns gegenüber, sitzen an deinem Küchentisch, sitzen an meinem oder jetzt hier im Gespräch und man stellt eine Frage. Und warum erwarte ich eigentlich automatisch eine Antwort? Das hat ja auch etwas mit mir als Fragender zu tun. Und damit umzugehen, dass du sagst, hey, ich weiß es doch auch nicht. Mhm. Oder ich mache es so, dass du dann dir auch den Egoismus herausnimmst, von dir zu erzählen und praktisch nicht auf mich um meine mhm. Frage einzugehen. Das hat mich fast am Anfang so ein bisschen aufgeregt, mhm. aber positiv aufgeregt. Mhm. mich dann mit deiner Antwort auch zu beschäftigen. Mhm. Eigentlich ist dieses Sagen, ich weiß es doch auch nicht, hat auch etwas damit zu tun, noch mehr auch an sich zu suchen, also zu arbeiten, klingt irgendwie so anstrengend, aber sich auf das einzulassen, was ich spüre. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen nochmal aufgeweckt.
Mhm. Finde ich total schön erstmal, also, dass du das so teilst, dass sich das ein bisschen aufgeregt
hat. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig beschrieben habe, aber also so ein bisschen, dir wird so warm und dann will man sich kratzen und denkt, ist das alles richtig so oder fühle ich mich jetzt unwohl? Aber nein, es ist eigentlich, weil das so eine gelernte Erfahrung ist. Ja. Wie du sagst, wir fragen, was die Politiker, wie wird das jetzt eigentlich mit den ganzen ruinierten Schwimmbädern und wann werden die eigentlich mal alle renoviert? Sag uns das jetzt.
Ja. Ja, also bei der Frage wüsste ich das auch wirklich tatsächlich gerne mit dem Schwimmen. Also das ist, ja genau, ich liebe Schwimmen und ich finde es gerade, also in Berlin ist es so, dass die Schwimmbäder nicht mehr beheizt werden und das ist einfach furchtbar, vor allem für Kinder.
Dann kannst du auch zu Hause bleiben, kalt duschen.
Aber ich, also ich freue mich total darüber, was du sagst und genau, ich glaube, ich bin großer Fan von Faulheit, aber ich glaube nicht von dieser Denkfaulheit irgendwie sozusagen. So, ich wende mich jetzt an die Person und frage die und dann soll die mir sagen, wo es lang geht. Natürlich ist das andere anstrengender. Natürlich ist es anstrengender, eine Antwort zu bekommen, mit der man nicht gerechnet hat und dann ist man doch irgendwie wieder auf sich selbst geworfen.
Aber es ist ja auch anstrengend für dich, eben diese Maske dann fallen zu lassen, über die wir gesprochen haben und nicht zu sagen, hey, ich weiß genau, schneid dir jetzt einen Pony. Fände ich übrigens ganz gut bei dir, glaube ich.
Ja, ist nur so heiß dann immer.
Ja, hast du ja gesagt, dass sie dann im Sommer noch mehr schwitzt unter dem Pony, ne?
Ja, aber es steht mir super gut, muss man sagen.
Ja gut, die Sommer werden jetzt leider länger durch den Klimawandel, das muss man natürlich bedenken.
Ich mache dann im Winter so Curtain Bangs, so Hyperpony.
Ja. Also, wir nehmen es mit. Ich weiß es doch auch nicht, das auszuhalten. Ist, glaube ich, ein ganz gute Situation. 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Wenn du jetzt momentan gerade auf dein Leben oder deinen Alltag blicken müsstest und müsstest dem einen Buchtitel geben. Wir sind ja ein Bücherpodcast. Wie wäre das? Was wäre das für eine Aussage?
Struggle mit dem Finanzamt.
Oh mein Gott, soll ich nachfragen?
Lieber nicht. Ich kämpfe mich da gerade durch. Also
hast du alle Belege und alle Quittungen gesammelt?
Es ist für mich
hast
wirklich...
Hast du einen Steuerberater oder machst du das selber?
Habe ich. Ich hab Menschen, die mir helfen und es ist für mich trotzdem wirklich der absolute Horror.
Wissen die es vielleicht auch nicht?
Die wissen es manchmal, aber nicht so ganz.
Leid.
Also genau, es gibt ja so...
Es tut mir so leid, aber es ist wirklich scheiße.
Ja, also es gibt ja so Leute, die können Sachen richtig gut, für die sie brennen und die können Sachen überhaupt nicht, die sie richtig nervig finden. Und genau so eine Person bin ich. Und Finanzamt, alles, was mit Geld zu tun hat, finde ich richtig nervig. Deswegen frag mich da auf jeden Fall nichts zu diesem Thema.
Mache ich nicht. Ich darf mich aber bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und unser Gast warst bei Book Deluxe. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Oh Gott, ich...
Oder auf deinem Küchentisch?
Ja, ich lese wirklich, ich muss das, also... Es ist halt schlimm, ich bin ja Buchautorin, aber ich lese wirklich wenig Bücher. Ich lese ganz, ganz viel, aber einfach das Internet durch. Und ich habe gerade aber ein Buch gelesen, weil ich das Vorwort dafür geschrieben habe. Das heißt She Works Hard for No Money und es geht um unbezahlte Arbeit von Frauen im Internet. Erscheint im Herbst. Das war super.
Okay. Mareike Kaiser, herzlichen Dank für deinen Besuch bei Book Deluxe.
Danke dir.
Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.